Ja, wie geht's euch? Seid ihr in Weihnachtsstimmung schon? Noch nicht so richtig, ne? Es ist auch irgendwie dieses Jahr besonders schwer, finde ich. Es fällt gar nicht so leicht. Das ganze Umfeld ist anstrengend. Das Wetter kalt, nass, dunkel. Stimmung um einen herum nicht besonders aufbauend. Und das ist doch eigentlich diese Zeit, in der Liebe so wichtig wäre. In der es so wichtig wäre, auch Nähe zu spüren. Und viele Menschen erleben das genau das Gegenteil, Dunkelheit, Lieblosigkeit und Licht und Leben und Liebe scheinen so wenig in dieser Welt gerade vorhanden zu sein. Amanda sagte das gerade, wir sind gerade in dieser Reihe 24 Mal Weihnachten neu erleben, neu entdecken, neu ja, zu sehen, was ist wirklich, was hat es mit Weihnachten auf sich. Und das feiern wir nicht alleine, sondern viele Kirchen und Gemeinden in Deutschland denken auch in diesen Wochen darüber nach. Und der Grund ist, warum wir das in diesem Umfeld tun und warum uns das so wichtig ist, das mit anderen zu machen, ist, dass weil wir glauben, dass Jesus von Gott gesandt wurde, damit wir eben mehr Licht, mehr Leben, mehr Liebe in dieser Welt erfahren. Und wir erfahren vielleicht ein kleines bisschen, dass der Stern von Bethlehem für dieses Licht steht, das Gott uns bringen will. Das neugeborene Baby in der Krippe steht für das Leben, was Gott schaffen will, was er Neues tut, wo er ja, pulsierendes Leben in diese Welt hineinbringt. Und die behutsame Ehrfurcht, mit der selbst diese hartgesottenen Hirten das Kind begrüßen, steht für diese Liebe, die durch dieses kleine Kind, durch dieses Baby Jesus Christus in der Welt wachsen soll. Und Weihnachten ist dann das Fest des Lichts, das Fest des Lebens und das Fest der Liebe. Ist genau das, was wir eigentlich brauchen und uns wünschen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich darüber nachdenke, über Licht, Leben und Liebe, dann trifft es schon so diese Sehnsucht in meinem Leben, wo ich so denke, ja, davon wünsche ich mir mehr. Ich glaube, davon braucht diese Welt mehr. Aber vielleicht geht es dir so, dass du denkst, ah, das sind jetzt nicht so meine Assoziationen mit Weihnachten, Licht, Liebe, Leben. Weihnachten geht es doch eigentlich nur so im Stress unter. Weihnachten hat mit meinem Lebensumfeld, mit mir gar nicht so super viel zu tun. Und vielleicht erlebst du gerade mehr Dunkelheit als Licht in deinem Leben. Vielleicht erlebst du mehr Lieblosigkeit als Liebe und Gemeinschaft und Erfülltsein in deinem Leben. Oder du hast erlebt, wie ja, der Tod in deinem Umfeld nach Menschen greift und eben nicht das Leben da ist, sondern der Tod viel präsenter ist. Weil vor einiger Zeit ein lieber Mensch aus deinem Leben gegangen ist. Und so schön dieses Weihnachtsfest auch ist und diese Gedanken daran, umso mehr denken wir vielleicht manchmal, ey, das passt gar nicht so richtig zu der Realität und vielleicht ist es deswegen so schwer, in diese Stimmung hineinzukommen. Wir haben eben gerade diese Geschichte aus der Bibel gelesen. Eine Geschichte, die eigentlich ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ganz und gar nicht weihnachtlich klingt, weil sie eben auch diese lieblosen, diese dunklen Momente des Lebens so benennt. Aber vielleicht hilft uns das ja, weil wir uns damit dann etwas mehr identifizieren können, weil es für die Frau in dieser Geschichte, wenn es um Licht, Liebe und Leben geht, das ja mehr eine Sehnsucht als Realität ist. Und ich möchte euch diese Geschichte noch einmal aus dem Johannesevangelium vorlesen. Sie steht im 4. Kapitel. Und ich starte mit der Geschichte. Da kam Jesus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Und weil Jesus nun müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die 6. Stunde. Und da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Scheinbar gibt es in dieser Geschichte ja mehr als genug Licht. Ja? Sie spielt um die 6. Stunde, wie der Text uns hier verrät. Das heißt, in der Zeitrechnung, Zeitumrechnung, es geht um ungefähr 12 Uhr mittags, die Sonne steht am höchsten und dieser Ort ist weit südlich von uns in Israel und wenn es da mittags die Sonne brennt, dann brennt sie. Man fragt sich, wer ist denn so dumm, um diese Uhrzeit tatsächlich vor die Stadt zu laufen, um Wasser zu holen und nach Hause zu schleppen? Das macht doch niemand. Das macht ja auch null Sinn. Eigentlich sollte man sich ausruhen, eine Siesta machen und einfach ein bisschen chillen und die Hitze des Tages an sich vorbeigehen lassen. Aber vermutlich ist genau das der Grund, warum die Frau dort zum Brunnen geht. weil sie sich sicher sein kann, dass sie dort niemandem begegnet. Und auf einmal spüren wir, wie in dieser Geschichte, trotzdem, dass die Sonne mittags hoch am Himmel steht, da viel weniger Licht ist, als es sich auf den ersten Blick so anzufühlen mag. Da ist ganz viel Dunkelheit, ganz viel Einsamkeit. Die Frau geht im hellsten Sonnenlicht zum Brunnen, weil sie das Licht scheut. Das ist doch irgendwie paradox. Irgendwie passt das nicht zusammen. Aber sie hat Pech oder Glück, wie man das so sieht. Diesmal ist nämlich da schon jemand am Brunnen. Sie kann ihn schon von Weitem sehen. Sie sieht, ich bin hier nicht alleine. Sie zögert. Und offensichtlich ist das noch ein Fremder, jemand, mit dem sie aus ihrem gesellschaftlichen Stand, aus ihrem sozialen Umfeld null Kontakt hat. Sie geht weiter und als sie beim Brunnen angekommen ist, spricht dieser Mann sie an und er sagt, gib mir zu trinken. Dieser Mann, der da steht, hat offensichtlich nichts zum Schöpfen, keinen Eimer, keine Kelle, um sich selbst Wasser aus dem Brunnen zu holen. Und so spricht er zu ihr, gib mir zu trinken. Und diese Bitte zieht sich wie so ein roter Faden durch das Leben von Jesus. Angefangen in der heiligen Nacht, als das schreiende Baby an die Brust seiner Mutter gelegt wird, um zu trinken. Über die vielen biblischen Geschichten, in denen Jesus mit Menschen isst und trinkt, bis hin zu dem berühmten Wort am Kreuz, wo er sagt, mich dürstet, brauche etwas zu trinken. Spannend ist vielleicht, wenn wir diese Linie in unser Leben hineinführen. Können wir uns das vorstellen, dass Jesus zu uns spricht, zu dir spricht, gib mir zu trinken? Kann es sein, dass der in die Welt gekommen ist, um uns allen zu helfen, Wege sucht oder dass er es auf diesem Wege tut, dass er uns erstmal um Hilfe bittet, dass er erstmal zu uns kommt, dass er deswegen als hilfloses Baby auf die Welt kommt, dass er deswegen mehr mit den zu kurz gekommenen unserer Gesellschaft zu tun hat, als mit den Reichen und Mächtigen? Kann das sein, dass Jesus einen Durst hat, eine Leidenschaft hat, von der er möchte, dass wir sie stillen in der Gemeinschaft mit ihm? Und dass in dem Moment, wo wir beginnen, den Durst von Jesus zu stillen, unser Herz mehr und mehr mit Licht und Liebe und Leben gefüllt wird? Ich lese noch ein bisschen weiter. Da spricht die samaritanische Frau zu ihm, wie? Du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritanischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkennen würdest die Gabe Gottes und wer der ist, der das zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Es ist fast so wie ein Tausch, den Jesus dieser Frau hier vorschlägt. Er sagt, sie soll ihm Wasser aus dem Brunnen geben, physisches Wasser, H2O. Und er bietet ihr lebendiges Wasser an. Er sagt, nimm das von mir, du brauchst keinen Durst mehr haben. Was das ist, ahnt diese Frau gar nicht. Sie checkt auch überhaupt nicht, was er meint. Und nach dem, was ich in der Einleitung gesagt habe, lässt es sich vielleicht schon erahnen, worum es geht, was Jesus ihr geben will. Nämlich mehr Licht, mehr Leben, mehr Liebe in ihrem Leben. Und Jesus sagt zu ihr also, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, wenn du wüsstest, mit wem du es zu tun hast, du würdest merken, dass mit jedem Becher, dem du Jesus reichst, dein Lebensdurst, das, wonach du dich sehnst, mehr gestillt wirst. Du würdest spüren, wie sich dein Leben mehr und mehr mit Licht, Liebe und Leben füllt. Ja, du würdest, wenn du dich darauf einlässt, wenn du dich auf den Weg machst, vielleicht Weihnachten und dieses Geheimnis von Jesus ganz neu erleben und entdecken. Und die Zeit, die du dabei investierst, würde sich in etwas Ewiges, etwas Bleibendes verwandeln, das du in deinem Herzen tragen kannst. Und vielleicht werden sogar die Lichter, die du anzündest zu Weihnachten in deiner Deko, zu dem Bild, dass mehr Licht, mehr Hoffnung in dein Leben hineinkommt. Und so spricht die Frau zu ihm, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn überhaupt lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Und Jesus antwortete und spricht zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, in das ewige Leben quillt. Da spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit mich nicht mehr dürstet und ich nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Die Frau am Brunnen ist skeptisch und das ist doch irgendwie normal. Sie sagt, lebendiges Wasser, was soll das sein? Lebendiges Wasser ist in Israel ein Begriff für Quellwasser. Aber wenn man sich dort umschaut, in diesem, ja einfach an diesem physischen Ort, dort ist keine Quelle. Es ist eine Öde im Westjordanland, nichts ist weit und breit und die Menschen in dieser Stadt sind froh über diesen Brunnen, den sie von ihrem Erzvater Jakob haben. Ein Brunnen, ja, der dort ist, um diese Region einfach mit Wasser zu versorgen, weil es eben keine Quelle gibt. Und jetzt bildet sich dieser dahergelaufene Fremde ein, eine Quelle gefunden zu haben? Dann wäre er doch mehr als der Stammvater Jakob. Aber das ist Blödsinn. Es gibt keine Quelle. Und so sagt sie ihm, du hast doch nicht mal eine Schöpfquelle. Was willst du eigentlich? Wie willst du mich versorgen? Du bist ja sogar darauf angewiesen, dass ich dir einen Becher Wasser reiche. Was hast du mir anzubieten? Und auf der anderen Seite spürt sie, wie dieses Wort und dieses Angebot von Jesus, dass sie lebendiges Wasser bekommen kann, dass es etwas in sich rührt. Sie ist skeptisch, aber sie spürt auch, da ist irgendwas, was Jesus hat. Aber sie hat Erfahrungen mit Männern gemacht. Erfahrungen, dass sie sich hüten muss. Und ausgerechnet auf so einen abgerissenen Typen am Brunnen hereinzufallen. So ist sie in dieser Spannung der Ablehnung und des Unverständnisses und gleichzeitig, dass irgendwas an Sehnsucht in ihr geweckt wurde, offenbar wurde, sich wieder zeigt und sie vielleicht eine Hoffnung hat, was wäre, wenn dieser Mann wirklich lebendiges Wasser hätte? Was wäre, wenn es mehr an Licht, an Liebe, an Leben in meinem Leben geben würde? Und dann kommt es wie so eine kurz, ganz kalte Dusche auf sie. Weil Jesus zu ihr spricht, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau total frustriert war, als Jesus ihr das sagt. Komplett frustriert. Warum? Weil sie sagt, das musste ja kommen. Wieder voll reingefasst in die Wunde. Diese Frau hat vielleicht eben noch was gespürt, was man so als zarte erste Ansätze von Hoffnung erlebt hat. Zu sagen, ah, da ist jemand, der kennt mich nicht, der spricht mir etwas zu, der weiß nicht, wie es mir eigentlich geht. Aber das ist mit einem Schlag vorbei. Und sie antwortet ihm und sagt, ich habe gar keinen Mann. Und da spricht Jesus, du hast recht gesagt, dass du keinen Mann hast. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, der ist gar nicht dein Mann. Du hast also die Wahrheit gesagt. Und man fragt sich doch, warum macht Jesus das? Warum konfrontiert er hier sie so scharf? Was hat das mit lebendigem Wasser zu tun? Warum bohrt denn Jesus, der alles weiß, in den Wunden dieser Frau? Warum stellt er sie vor sich bloß? Was soll sowas? Und vielleicht denkt man so, es fühlt sich ein bisschen wie typisch Kirche, ne? Eben noch redet man von den großen Sehnsüchten des Lebens, mehr Licht, mehr Liebe, mehr Leben. Aber in dem Moment, in dem es praktisch wird, wenn man so aufs ganz konkrete persönliche Leben zu sprechen kommt, ja, dann kommt eben die Moral. Und man wird richtig nochmal, ja, man fühlt sich, jetzt haut jemand anders auf einen drauf. Aber ich glaube, in dieser Geschichte geht es um was anderes. Es geht nicht um Moral. Eine Frau damals zu dieser Zeit hatte gar nicht die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen. Und offensichtlich war sie deswegen also 5-mal weggeschickt worden. Das Problem dieser Frau war kein moralisches, sondern dass sie, die von vielen Männern offensichtlich begehrt wurde, keinen von ihnen halten konnte. Und so stand sie jedes Mal da, einsam, verlassen, ohne Versorgung, auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, dass wieder ein neuer Mann kam, der sie annahm, wenn sie nicht betteln wollte. Und genau diese Situation hatte sich jetzt 5-mal wiederholt. Und Nummer 6 hat es nicht mal für nötig empfunden, sie überhaupt zu heiraten. Jesus hält dieser Frau nicht vor, dass sie 6 Männer hatte. Aber er mutet ihr zu, ihrer tiefsten Lebenswunde, dessen, was sie so ja, tief enttäuscht hat, diese tiefste Lebenssehnsucht, der ins Auge zu sehen, und sich als den Menschen zu erkennen, der sie ist. Durstig nach Liebe, mit einer Sehnsucht nach Leben und wurde dabei immer wieder enttäuscht, vielfach verlassen. Und was passiert? Schlussendlich war sie verbittert. Da war so wenig Licht, so wenig Leben, so wenig Liebe in ihrem Leben. Und man kann über lebendiges Wasser nicht reden, solange man nicht bereit ist, auch diesem inneren Durst und ja, dieser inneren Sehnsucht auf die Spur zu kommen. Wenn wir wissen wollen, was lebendiges Wasser ist, dann müssen wir uns irgendwie auch mit unserer ungestillten Sehnsucht konfrontieren lassen. Mit unseren Verletzungen, mit unseren wunden Punkten, mit unserem ungelebten Leben. Und das ist, glaube ich, das größte Problem von vielen Menschen, die sich zutiefst nach mehr Licht, nach mehr Liebe, nach mehr Leben sehen. Wir sind oftmals nicht bereit, uns mit der Dunkelheit, mit dem Abgestorbenen, mit der fehlenden Liebe in unserem Leben zu beschäftigen. Und das ist so ein bisschen wie wenn man zum Arzt geht und sagt, heilen Sie mich, aber bitte beschäftigen Sie sich nicht mit meiner Krankheit. Das große Problem an unserer Art und Weise, Weihnachten zu feiern, ist oftmals, dass wir dieses Fest, oder dass wir mit diesem Fest so Zuckerguss über unser Leben gießen, ja? Und weil das eine dann nicht zum anderen passt, sagen wir, Weihnachten ist doch Kitsch. Das ist so eine süße Soße. Es hat eigentlich mit unserem Leben ganz wenig nur zu tun. Und ich glaube, das ist wahr. Aber wie wäre es, wenn wir statt Weihnachten so Stückchen für Stückchen über Bord zu werfen, Stückchen für Stückchen einfach nur zu einem Geschenke-Event zu machen, etwas an unserem Leben ändern würden? Wie wäre es, wenn wir Jesus unser Leben mit unseren Dunkelheiten, mit unseren Wunden, mit unseren Verletzungen hinhalten und ihn bitten, uns zu heilen und unser Leben nicht mehr mit, ja, oder unser Leben nicht, uns da nicht alleine dem zu überlassen, sondern zu sagen, füll mich mit mehr Licht, füll mich mit mehr Liebe, füll mich mit mehr Leben. Ich überspringe jetzt so einen kleinen Teil in dieser Geschichte und lese einmal weiter, was dann passiert mit dieser Frau. Die Frau ließ ihren Krug stehen und ging hinein in die Stadt und spricht zu den Leuten, kommt und seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Und sie gingen aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Es glaubten aber viele der Samariter aus dieser Stadt um des Wortes der Frau willen. Die Frau ließ plötzlich ihren Krug stehen. Und es ist wie, als würde die Frau ihre bisherigen Antworten, ihre bisherigen Lösungsstrategien einfach bei Jesus stehen lassen. Sie legt alle Versuche zur Seite, die sie bislang versucht hat, ihren Lebensdurst zu stillen. Und das passt alles so zu diesem Gespräch. Es ist nicht, dass sich ihr Leben in diesem Moment total gewandelt hat. Eigentlich ja überhaupt nichts. In diesen 10 Minuten ist nichts passiert. Aber es ist ein Dominostein gefallen. Licht, Leben, Liebe sind in ihr Leben hineingekommen. Alleine durch dieses erste Gespräch mit Jesus Christus. Alleine schon dadurch, dass sie ihm einen Becher Wasser gereicht hat. Und jetzt geht sie in die Stadt zu eben jenen Menschen, die sie bisher gemieden hat, wo sie gar keine Lust drauf hatte, die überhaupt zu treffen. Und sie erzählt ihnen, was sie Merkwürdiges erlebt hat. Und die Menschen reagieren, teils befremdet, teils fasziniert. Aber sie machen sich auf, um den zu finden, der diese Frau verändert hat. Wer ist dieser Mann am Brunnen? Dieser Mann, der damit anfängt, uns um einen Becher Wasser zu bitten, aber in dem Maß, wie wir uns auf ihn einlassen, immer mehr unseren Durst zu stillen. Und diese Frau macht die Erfahrung, die Jesus einmal ja in einem Wort beschrieben hat, was für uns zu einem Sprichwort geworden ist. Wes das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das ist Lukas 6, 45. Wer von Jesus Christus in seinem Herzen berührt ist, sei es an Weihnachten oder wann auch immer, der oder die kann gar nicht anders, als davon zu reden. Und wer die Erfahrung gemacht hat, dass etwas in unserem Herzen passiert, der will darüber reden. Der will, dass die Kraft Gottes mit mehr und mehr Licht und Leben und Liebe in sein Leben kommt. Und dann reden wir davon. Das ist ganz so wie die Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Von denen heißt es, sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, und das Kind in der Krippe. Als sie es gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches von ihnen von diesem Kinde gesagt war. Ich möchte euch einladen, an dieser Stelle Einfach einmal einen kurzen Moment Stille und innerlich in euer eigenes Herz zu schauen. Gerade als wir im Lobpreis waren, kam eine Person zu mir nach vorne und wir haben das hin und wieder, dass Gott Menschen Eindrücke oder ein Bild schenkt, wie ja, Gottes Sicht auf diese Situation ist. Und wir wollen das in dieser Gemeinde ehren. Wir wollen das glauben, dass Gott so aktuell immer noch zu uns spricht. Und dieses Bild war, als stände Jesus hier in dieser Gemeinde, er hat die Arme ausgebreitet, um uns zu segnen und spricht, ich liebe dich. Ich weiß nicht, ob du es brauchst, gerade diesen Zuspruch, ob du erfahren kannst, dass Jesus gerade zu dir spricht und sagt, ich liebe dich. Ich sehe dich mit all deinen Schwächen, ich sehe dich mit den Herausforderungen, mit den Problemen, mit den Schwierigkeiten in deinem Leben, aber ich liebe dich. Für mich ist das so wichtig, dass wir diesen Zuspruch erfahren. Und ich möchte dich einladen, einfach zu beten. Und ich darf die Band vielleicht schon mal ganz kurz nach vorne bitten. Wir wollen gleich noch ein gemeinsames Lied singen. Aber bevor wir das tun, einfach, dass wir einen kurzen Moment der Stille haben. Vielleicht schließt du deine Augen. Und wenn du möchtest, kannst du dir diesen Jesus vorstellen, der dich um ein Glas Wasser bittet. Und der zu dir spricht und sagt, ich kenne dich. Ich weiß um die Schwierigkeiten, um die Herausforderungen in deinem Leben. Und ich habe keine Angst davor, ich will dich versorgen. Und wie diese Frau gesagt hat, ja, wo du weißt es, du bist wirklich ein Prophet, dass du ihm sagst, Jesus, ich halte dir das jetzt hin. Ich halte dir meinen Schmerz hin, ich halte dir meine Dunkelheit hin. Ich halte dir dieses Gefühl vielleicht fühlst du dich komplett abgeschieden, abgekapselt. Dir fehlt einfach die Liebe. Und du sagst, Jesus, ich halte dir das jetzt hin, weil ich einfach Versorgung brauche von dir. Und einen kurzen Moment still und dann möchte ich für dich beten und für uns beten. Jesus, wir kommen zu dir. Ich möchte dir Danke sagen, dass wie du diese Frau kanntest, bevor sie dir irgendwas gesagt hat aus ihrem Leben, so kennst du uns. Und du kennst die Dinge in unserem Herzen, die Verletzungen, den Mangel, den wir haben. Und wir wollen dir das hinheilen. Wollen wir sagen, wir verstecken das nicht vor dir, Jesus. Weil wir wissen, du bist derjenige, der neue Hoffnung geben kann. Und so möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist und der dieses Empfinden hat, dass diese Sehnsucht, die wir in unserem Leben verspüren, von dir gestillt werden kann, dass du kommst und beschenkst. Dass du neue Hoffnung, neue Liebe schenkst. Das heißt, in der Zerrissenheit, gerade in unserer Gesellschaft, sei es in einer persönlichen Zerrissenheit, in Verletzungen, in Verlust, den wir erlebt haben, dass deine Gegenwart hineinkommt. Dass du uns tröstest, uns versorgst. Dass wir Weihnachten auch neu entdecken können als dieses Fest, an dem du auf so viele Ebenen neues Licht, neues Leben, neue Liebe in uns hineinbringst. Dass wir entdecken, dass Weihnachten so viel mehr ist als ja, einfach nur Klimbim, Geschenke oder ja, was wir auch immer erleben wollen. An Weihnachten kommst du und bringst mehr Licht, mehr Liebe, mehr Leben in diese Welt hinein. Wir wollen das von dir empfangen. Wir wollen Leben, Licht und Liebe empfangen. Danke, dass du uns so beschenkst. Amen.